HR Info. Die Reportage.
Mit Liane Stahl. Seit Dezember vergangenen Jahres werden Afghanen wieder in ihre Heimat abgeschoben. Erst vor wenigen Tagen sind 18 abgelehnte Asylbewerber nach Kabul ausgeflogen worden. Grundlage der Sammelabschiebungen ist eine Vereinbarung zwischen Deutschland und Afghanistan von Oktober 2016. Diese Aktionen werden in Deutschland von vielen Politikern und Beobachtern scharf kritisiert, denn die Sicherheitslage in Afghanistan hat sich zusehends verschlechtert und die Wirtschaft des Landes ist am Boden. Welche Aussichten haben junge Afghanen, die sich plötzlich in ihrem Heimatland wiederfinden? Kann ihnen überhaupt ein Neuanfang gelingen? Und wenn ja, wie? Diesen Fragen ist unser Korrespondent Jürgen Webermann für uns nachgegangen.
Es sind Textnachrichten voller Wut, Trauer und Schmerz, die zwischen Kabul und dem hessischen Hanau hin und her gehen, zwischen Matjullah und seiner deutschen Freundin. Sie drücken Gefühle aus, die vor der Abschiebung unausgesprochen blieben, zum Beispiel, dass Matjullah immer dachte, es werde sich alles schon regeln lassen und dass es jetzt dafür vielleicht zu spät ist.
Schreiben wir abends zu jeden Tag in WhatsApp und so. Und die weinen auch ganze Zeit, warum die Deutschen mit mir sowas gemacht haben.
Matjullah ist 22 Jahre alt. Mitte Dezember wurde er nach Afghanistan abgeschoben. Erst, so schildert er es, tauchten Polizisten in dem Restaurant auf, in dem er arbeitete, und verhafteten ihn. Dann landete er im Abschiebegefängnis. Schließlich brachte man ihn zum Charterflugzeug nach Afghanistan in Hand- und Fußfesseln. Es war das unwürdige Ende seines Traums von einem besseren Leben.
Ich habe alles, meine Miete, Sache, alles selbst bezahlt. Ich habe gar keine Hilfe von der Stadt bekommen. Und ich weiß mir auch nicht, ich bin immer noch im Überlegen, warum die Deutschland hat mit mir sowas gemacht.
Matjullah hat in Deutschland Steuern gezahlt. Detailliert berichtet er von seiner Flucht vor 7 Jahren. Damals war er gerade einmal 15 Jahre alt. Im Iran eingezwängt in einem Kofferraum, in der Türkei eingezwängt im Gepäckraum eines Reisebusses, dann im Schlauchboot über die Ägäis.
Und von Griechenland nach Italien zu fahren, das war auch voll schwierig. Also wir waren in einem LKW drinnen, das war so 2 Meter und rechts, links, oben war alles zu. Das waren wir 6 Leute, haben wir nicht was zu essen gehabt, das war so 3 Nacht, 2 Tage. Und dann war ich mal so 15 Tage in Italien. Ich habe mal auf der Straße geschlafen und dann von da bin ich mal nach Deutschland gegangen. Dieser Weg war wirklich richtig schwer für mich, weil ich war nie weg von meiner Familie und so. Auf einmal, dass ich mal so einen langen Weg kriege und dass ich nach Deutschland gehe, das war wirklich schwer für mich. Davon habe ich mal das alles gekriegt.
Mit das alles meint Matjullah seine anfänglichen Aggressionen, die er meist an sich selbst ausließ. Er zeigt eine Bescheinigung, dass er erfolgreich an einer Konfliktberatung teilgenommen hat. Danach machte er nicht nur den Schulabschluss, sondern auch eine Lehre zur Fachkraft im Gastgewerbe. Seine Ärzte bescheinigen Matjullah jedoch noch immer eine Depression. Er hat außerdem Hepatitis. Auf einem Schreiben des Krankenhauses in Hanau steht, dass Matjullah in Afghanistan nicht ausreichend behandelt werden kann. Und jetzt ist er doch in Kabul, antriebslos und ratlos.
Ich bin gerade auch im Überlegen, was ich mal in meinem Leben machen soll. Ich muss mir auch Miete zahlen, ich muss mir auch meiner Familie helfen, weil ich bin der Älteste als meine 2 Brüder und 2 Kleinschwestern. Und wir sind ja auch jeden Tag ist hier, also Bombe und so, wissen wir auch so. Ich weiß nicht, wie viele Leute sind gestorben oder so.
Tatsächlich war am Tag vor dem Interview mit Matjullah in Kabul eine Bombe explodiert. Mal wieder. Dieses Mal am obersten Gericht Afghanistans. 21 Menschen wurden getötet. In Deutschland hat davon kaum jemand Notiz genommen. 2016 ist die Zahl der zivilen Opfer nach Angaben der Vereinten Nationen allein in Kabul um 75% gestiegen. Es gab 16 große Anschläge, über 300 Zivilisten starben, mehr als 1200 wurden verletzt. Und die Zahl der zivilen Opfer im ganzen Land ist ebenfalls enorm gestiegen. Mehr als 11.000 Menschen starben durch Kämpfe und Anschläge oder wurden verletzt. Besonders dramatisch hat sich laut der UN-Mission in Afghanistan die Zahl der betroffenen Kinder erhöht. Die Vereinten Nationen gehen zudem davon aus, dass sich die Sicherheitslage in Afghanistan in diesem Jahr generell weiter verschlechtern wird. Die ständige Gewalt hinterlasse große Spuren in der Gesellschaft, so der Chef der Mission, der Japaner Tadamichi Yamamoto. Und das Flüchtlingshilfswerk UNHCR macht in einer Stellungnahme zur Asylpolitik der Bundesregierung deutlich, dass es unmöglich sei, in Afghanistan zwischen sicheren und unsicheren Gebieten zu unterscheiden. Die Gefahrenlage ändere sich ständig in Afghanistan. Selbst das Auswärtige Amt beschreibe die Lage als, so wörtlich, volatil.
Mein Name ist Atikullah. Das war der erste Tag, bin ich in die Stadt gegangen.
Wie real die Gefahr selbst in Kabul ist, das hat offenbar auch ein aus Deutschland abgeschobener schmerzvoll erfahren müssen. Atikullah zeigt seine Schrammen im Gesicht, als die Sprengsätze am obersten Gericht in Kabul explodierten und mehr als 20 Menschen töteten, sei er nur 100 Meter entfernt gewesen, sagt der 23-Jährige. 2015 war Atikullah nach Deutschland gekommen. Eine Familie aus der Nähe von Bamberg hatte sich um ihn gekümmert. Nach seiner Abschiebung Ende Januar hatte sie ihm Geld nach Kabul geschickt. Am 8. Februar wollte Atikullah das Geld abholen gehen.
Der junge Mann wurde Ende Januar mit dem zweiten Charterflug von Frankfurt nach Kabul deportiert. Helfer aus Bayern berichten, dass er in Deutschland integriert war und Aussicht auf eine Ausbildung als Pfleger hatte. Atikullah wäre gerne Arzt geworden. Nach seiner Abschiebung kam er im Gästehaus der Internationalen Organisation für Migration, kurz IOM, unter. Die IOM ist ein Ableger der Vereinten Nationen. Atikullah hat 2 Wochen Zeit, sich etwas Eigenes zu suchen. Aber das Gästehaus verlässt er seit dem Anschlag kaum noch.
Nach den 14 Tagen habe ich den Chef getroffen und habe ich gesagt, ich brauche noch Zeit, weil ich habe keinen Pass jetzt. Ich muss arbeiten für meinen Pass. Er hat gesagt, wie lange brauchst du noch?
Atikullah ist nicht der Einzige, der offenbar ohne Ausweispapiere deportiert wurde. Auch andere Abgeschobene berichten, dass sie noch Dokumente bei den Behörden des Landes beantragen müssen. In Afghanistan kann das dauern. Ohne Papiere aber ist es so gut wie unmöglich, ein neues Leben zu starten. Dabei hatte die Bundesregierung versprochen, die Menschen behutsam abzuschieben. Es gilt als offenes Geheimnis, dass die Europäische Union weitere Finanzhilfen an Afghanistan auch an die Rücknahme von Flüchtlingen gekoppelt hat. Die EU sicherte zu, sich an Maßnahmen zur Reintegration von Menschen wie Matjullah oder Atikullah zu beteiligen. Das zuständige afghanische Ministerium für die Wiedereingliederung von Rückkehrern gilt aber als ineffektiv und überlastet.
Deshalb stehen am Flughafen Kabul Mitarbeiter der IOM bereit, um Abgeschobene aus Europa in Empfang zu nehmen. Matjullah zum Beispiel bekam einen Zettel in die Hand, der ihn über Wiedereingliederungshilfen aufklären sollte. Auf dem Zettel steht, dass Matjullah finanzielle Unterstützung bekommt, wenn er zum Beispiel einen Laden aufmachen will. Shah Zaman ist der Projektleiter der IOM, der sich um Menschen wie Matjullah und ihre Angelegenheiten kümmert.
Der Rückkehrer wird aufgeklärt, dass er gewisse Hilfen in Anspruch nehmen kann. Hier geht es konkret darum, dass er zum Beispiel Dokumente vorlegen muss, wie Mietvertrag, Geschäftslizenz oder Rechnungen, wenn er etwas gekauft hat.
Sachleistungen in Höhe von bis zu 700 Euro stehen Menschen zu, die aus Deutschland abgeschoben wurden. Das bestätigt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF, auf Anfrage. Freiwilligen Rückkehrern winken bis zu 2.000 Dollar. Shah Zaman muss jeden Fall mit dem BAMF abklären. Erst wenn ein Signal aus Deutschland kommt, kann er Rückkehrern wirklich helfen.
Matjullah hat sich bereits informiert, wie er Hilfen in Anspruch nehmen kann. Er hat auch einen afghanischen Pass und einen Onkel in Kabul. Aber er ist skeptisch. Die afghanische Wirtschaft liegt am Boden. Sofern sich ein Bruttoinlandsprodukt in einem Kriegsland überhaupt messen lässt, in Afghanistan verzeichnete die Weltbank bereits 2015 praktisch ein Nullwachstum. Was dagegen geradezu dramatisch anwächst, ist der Zustrom an Menschen. Kabul ist voller Kriegsflüchtlinge aus allen Teilen des Landes. Außerdem wurden fast 1 Million Afghanen 2016 aus Iran und Pakistan herausgedrängt. Viele von ihnen gingen nach Kabul. Sie hausen zum Teil in Rohbauten ohne Strom und ohne Wasser. Und sie konkurrieren mit den Rückkehrern aus Europa um die wenigen Arbeitsplätze, die in Kabul und anderswo überhaupt noch frei sind. Mal was machen, aber wie? Wo anfangen? Diese Frage stellt sich auch Samir Narang. Sein derzeitiges Leben spielt sich fast ausschließlich hinter den Mauern eines Sikh-Tempels in Kabul ab. Samir selbst ist nach eigenen Angaben eigentlich Hindu, aber Hindus und Sikhs haben sich in der Not in Afghanistan zusammengetan. Der Grund? Sie leiden unter erheblichem Druck seitens konservativer islamischer Hardliner. Ende Dezember wurde in Kunduz in Nordafghanistan ein Mitglied des Sikh-Gemeindevorstands erschossen. Für Samir ist der Tempel in Kabul dennoch der, wie er findet, beste Schutz. Nach draußen traut er sich aber kaum.
Ein paar Tage früher hier auch Schießerei. Hier, nee, ganz nee. Deswegen habe ich auch Angst. Ich kann nicht draußen gehen. Ich will nicht sterben hier. Ich bin allein, gar keine Hilfe. Auch zwei, drei Tage früher habe ich Fieber, aber habe kein Geld zum Arzt gehen oder Tablette bekommen. Gar nichts. Ich wollte meinen Pass haben, Afghan-Pass. Auch nicht.
As you may know, EPSO, International Psychosocial Organization.
Fareshta Kedes weiß, wie sehr die Rückkehrer unter Druck stehen. Die 35-jährige Medizinerin empfängt in einem Hochhaus in Kabuls Innenstadt. Von der obersten Etage hat Dr. Fareshta einen wunderbaren Blick auf die schneebedeckten Berge, die Kabul einrahmen und an denen sich die ganze Schönheit Afghanistans ablesen lässt. Aber wie zur Erinnerung an die triste Realität donnern immer wieder Militärhubschrauber über das Stadtzentrum. Jedes Mal, wenn ein Abschiebeflug aus Europa in Kabul landet, schickt Dr. Fareshta Mitarbeiter zum Flughafen, um die jungen Männer in ihre Beratungsstelle einzuladen. Sie verteilen Informationsblätter der Internationalen Psychosozialen Beratungsorganisation, kurz IPSO, die vom Auswärtigen Amt in Berlin unterstützt wird. Die Beratung der IPSO ist kostenlos und in einer konservativen, kriegsgeplagten Gesellschaft wie der afghanischen versuchen Dr. Fareshta und ihre Mitarbeiter, eine klaffende Lücke zu füllen.
Unsere Gesellschaft wird von Schamgefühlen regiert. Und die Rückkehrer, das sehen wir in unseren Beratungen immer wieder, die fühlen sich als Versager. Sie haben keine Lust mehr auf ihr Leben, auf ein neues Leben. Und deshalb interessieren sie sich auch gar nicht für die Gesellschaft hier. Sie versuchen nicht einmal, über ihre Nöte zu reden. Unser Ziel ist es, sie zum Sprechen zu bringen. Flucht und Rückkehr, das ist nicht einfach. Viele sind traumatisiert. Und dazu kommt, dass die Gesellschaft dafür kein Verständnis aufbringt. Ihre eigenen Familien werfen ihnen häufig vor, versagt zu haben, dass sie Fehler gemacht haben, dass sie vielleicht nicht geduldig waren.
So it is like a bit also even a problem in the family.
Jobs schaffen kann aber auch die junge Ärztin nicht. Sie kann Ideen geben, motivieren, den Blick der jungen Rückkehrer auf ihr Heimatland etwas ändern, ihnen ein wenig Leben einhauchen. Aber es gibt in Kabul auch viele Geschichten von Rückkehrern, die im Drogensumpf stecken und anderen, die sich längst wieder auf den Weg gemacht haben nach Europa.
Atikullah, der in Kabul offenbar nur knapp einem Anschlag entkommen ist, will auch zurück nach Deutschland wie die meisten Rückkehrer. Bei der psychosozialen Betreuung von Dr. Fareshta war er noch nicht. Atikullah plant auch gar nicht erst, sich in Afghanistan wieder einzuleben. Er sagt, er würde die Flucht nach Europa auch noch 10-mal wagen, wenn er denn das Geld hätte. In Afghanistan aber gäbe es einfach keine Perspektive. Samir, der Hindu, hofft, dass seine Familie und sein Anwalt in Deutschland dafür sorgen werden, dass auch er zurückkehren kann. Sein Anwalt bestätigt, dass der Fall ungewöhnlich sei. Matjula dagegen war inzwischen bei Dr. Fareshta. Er braucht eine Vision für sein Leben in Afghanistan, denn er sieht für sich derzeit keinen Weg zurück, auch wenn sein Anwalt den Fall ebenfalls weiterverfolgen will. Aber in die deutsche Botschaft in Kabul habe man ihn nicht einmal hineingelassen, sagt Matjula. Und selbst wenn er das Geld für eine weitere Flucht nach Europa hätte, Matjula betont, noch einmal könne er sich eine derartige Tortur nicht antun. Was für ihn aus Deutschland bleibt, sind lediglich die traurigen Textnachrichten seiner Freundin.
Abgeschoben nach Afghanistan. Das war unser Korrespondent Jürgen Webermann über die geringe Aussicht auf Stabilität für die Rückkehrer. HR Info, die Reportage finden Sie auch bei uns im Netz auf hrinforadio.de. Mein Name ist Liane Stahl.